Wir wollen gleich schauen auf Piratenradios, die zwischen dem Jahr 1950 und 1980 in der DDR aktiv waren, natürlich illegal aktiv waren. Zuvor lasse ich aber mal Franziska Kuschel hier zu Wort kommen. Die hat nämlich in ihrer Dissertation das Verhältnis zwischen staatlicher Kontrolle und, wenn man so will, Aneignung der Medien in Halle und auch darüber hinaus in der DDR in den Blick genommen.
Also mir war es ganz wichtig, keine Geschichte zu schreiben, die irgendwie nur die Sicht von oben hat, sondern eigentlich wirklich dieses Wechselverhältnis über die 40 Jahre zwischen Mediennutzern und Staat. Es war eben nie einseitig im Sinne der offiziellen Agitation und Propaganda. Bin ich in ganz verschiedenen Archiven gewesen, also im Bundesarchiv in Lichterfelde, die ja wirklich einen breiten Bestand haben, wo ich zum Beispiel Eingaben und Beschwerden gefunden habe. Fernsehzuschauer, die sich über Empfangsstörungen beschweren, die aber eben auch ganz offen in den Briefen anschreiben, was für Konverter, Decoder sie sich selber gebastelt haben. Dann im Rundfunkarchiv habe ich natürlich auch Hörerbriefe und Zuschauerbriefe, die ich ausgewertet habe. Und ich konnte auf verschiedene Nutzungsstatistiken zurückgreifen. Also die sind natürlich alle mit Vorsicht zu genießen. Der Rias zum Beispiel hat irgendwie ganz genau registriert, wie das Hörerbriefaufkommen war. Weil viele haben natürlich dann an Deckadressen auch nach West-Berlin geschrieben. Und das wurde genau registriert. Und also aus deren Sicht natürlich, um Rückschlüsse über ihre Hörer im Osten, also hinter der Mauer, zu erhalten. Und diese ganzen Quellen gebündelt ergeben dann ein manchmal puzzelartiges, aber am Ende doch sehr buntes Bild, was eben nicht diese Brille hat, von dass die Leute sich erinnern, wie es damals wohl gewesen ist, sondern eben aus der Zeit heraus.
Soweit Franziska Kuschel, die hat ihre Dissertation geschrieben über das Verhältnis von staatlicher Kontrolle und ja, Medienaneignung in der DDR. Warum kommt das hier nun? Weil eine Ausstellung im Stadtmuseum in Halle sich genau mit dem beschäftigt, mit Piratenradios zum Beispiel in der DDR-Zeit, und damit wollen wir uns auch gleich beschäftigen. Es gab übrigens Aktionen, auch das hat Franziska Kuschel im Blick, die verhindern wollten, dass man zum Beispiel Westsender, Radio und Fernsehen hörte. Franziska Kuschel.
Also das war 1961, kurz nach dem Mauerbau. Als mit dem Mauerbau jetzt versucht wurde, eben die Grenze eben auch im Äther sozusagen aufzubauen. Das heißt, diese neu gebildeten Ordnungsgruppen der FDJ, der Jugendorganisation, sind, zumindest war es so angedacht, durch die Straßen und haben eben Antennen, die von ihren Ausmaßen sehr deutlich von den anderen DDR, sogenannten DDR-Antennen zu unterscheiden waren, von den Dächern geholt oder gedreht. So eine Ochsenkopf-Antenne war eine Antenne, die auf den Ochsenkopf im Fichtelgebirge gerichtet war und in ihrer Abmessung so waagerecht polarisiert wirklich häufig ganz, ganz klar zu unterscheiden. Was ich aber überraschend fand, ist, dass jenseits der ganzen Darstellung vom Erfolg dieser Kampagne, also wie viele Antennen in dem einen Ort demontiert wurden, wie viele Unterschriften in einem anderen Dorf gesammelt wurden, ist das eigentlich ein deutliches Beispiel dafür, wie schwer so eine Kampagne, so eine Aktion von oben vom Staat zu steuern war. Denn selbst die dann vor Ort dagegen vorgehen sollten, waren eben teilweise selber Westmediennutzer. Das heißt, sie haben gar nicht eingesehen, warum sie jetzt gegen ihresgleichen kämpfen sollen. Und auch Lehrer, Funktionäre haben eigentlich nach relativ kurzer Zeit davor gewarnt, irgendwie zu überspitzen und eigentlich gesagt, wir müssen damit Schluss machen, weil, und das ist eben auch sehr frappierend, der Unmut in den ganzen Beschwerdebriefen zu dieser Aktion dokumentiert ist, der hat die Oberen, sag ich mal, überrascht. Also mit dieser Art offenem Widerspruch hätten sie einfach nicht gerechnet. Und letztlich ging es ja Anfang der 60er eben auch um eine Stabilisierung, so dass sie davon relativ schnell Abstand genommen haben und eben auch weitere Zugeständnisse dann Anfang der 60er Jahre folgten. Also zum Beispiel, dass man lange noch den Familienempfang kriminalisiert hatte und das dann eben auch Anfang der 60er Jahre etwas ist, wo man sagt, nee, so weit können wir nicht gehen, in die Privatsphäre der eigenen Bürger eindringen. Das ist am Ende kontraproduktiv und ist eben nicht aus Staatslogik heraus, was man sich vorgestellt hatte.
Sagt Franziska Kuschel. Franziska Kuschel hat ihre Dissertation geschrieben über das Verhältnis von staatlicher Kontrolle und Medieneinignung in der DDR. Das Jahr 1967 und wir schauen da nach Leipzig-Paunsdorf, denn da gab es ein paar Schulfreunde und die haben gesagt, das, was wir hier im Radio hören, im DDR-Radio, das ist nicht das, was wir hören wollen würden. Und deshalb haben Karl-Heinz Krause, Jürgen Just, Ralf Schmidt und Wolfgang Siebedon begonnen, ein freies Radio zu betreiben. Den Sender Freies Paunsdorf, ein Piratenradio, was nie enttarnt wurde. Und das Ganze, naja, weniger mit politischen Statements, da gab es andere Piratenradios, wir kommen auch noch auf eins zurück. Stattdessen spielten sie, was musikalisch verpönt war, was verboten war, Beat. Das Ganze ab 1966. Sie sendeten illegal als Schüler auf der Frequenz des deutschen Soldatensenders, nämlich wenn der Pause hatte. Aber alles Weitere kann einer des senderfreien Paunsdorf aus dem Jahre 1966 selbst erzählen.
Wir haben das als erstes als Studio gemacht. Ja, und dann kam ja nun der Beat-Aufstand. Der war im Oktober 65, glaube ich. Von da an wurden die ganzen gängigen Beat-Kapellen, wie zum Beispiel Rempf, und so weiter verboten. Dann wurden die langen Haare verboten und lausiges Zeug. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. In meiner Kinderzeit, wer da mit westlichen Jeans angenommen vom Rummel auf dem Jahrmarkt ging, da kamen die an, irgendwelche Leute von der FDJ oder so, und haben dann das Levis-Etikett rausgestrennt und lausiges Zeug. Dann hat man auch im Radio keine solche Musik mehr gehört. Und das war für uns eigentlich die Inspiration, dass man so einen Sender bauen könnte und die Musik eben abspielt, die wir hören wollten und die eben zu dieser Zeit verboten waren. So, und daraufhin hatten wir uns dann auch gedacht, da kann man auch mal so einen Sender bauen. Und wir haben zum Beispiel diese Datensenderfrequenz benutzt, weil dadurch, dass sie auf dem Freiheitssender umgestimmt werden musste, war da kein Träger vorhanden. Also die Frequenz war frei und da durfte kein anderer Sender drauf. Und dadurch haben wir mit unserem kleinen Sender die maximale Reichweite von 2 Kilometern überhaupt erreichen können. Wir haben dann mal mit verschiedenen Bauteilen gearbeitet, um zu gucken, ob wir an der Reichweite noch was ändern. Das hing natürlich auch noch vom Wetter ab. Der Datensender wurde von vielen Leuten gehört. Und viele, die jetzt nebenbei was gemacht haben, die sind dann nicht immer gleich zum Radio gerannt und haben einen anderen Sender eingestellt. Und da ist das manchmal durch Zufall gehört worden. Kleine Detektoren gebaut und mit solchen ganz einfachen Sachen. Und vieles haben wir auch der Zeitschrift Funkamateur entnommen. Dann gab es auch noch solche Zeitungen wie Jugend und Technik und solches Zeug. Und da waren auch manchmal Bauanleitungen von Radios drin. Und was wir benutzt haben, ist eigentlich als Fernsteuersender veröffentlicht worden. Und das haben wir eben so umgefriemelt, dass wir eben Musik darüber senden konnten. Das ist heute auch gar kein Problem. Da stehen im Internet 100.000 Schaltungen. Mit der Maßnahme dazu, dass das alles nicht gemacht werden darf als Privatmann, sondern dass das gemeldet werden muss mit der Post. Das ist heute noch genauso gut, wie es früher war. Wenn sie uns gegriffen hätten, da war es dumm. Wir hatten hier noch in 10 Jahren vor unserer Ära praktisch in Holzhausen so einen Piratensender gehabt. Der hat natürlich noch Propaganda gemacht, das hing noch mit dem 17. Juni 1953 zusammen. Und den haben sie erwischt und der ist natürlich ins Gefängnis gewandert. Wir haben uns darüber keinen Kopf gemacht, um das mal einfach zu sagen. Da macht man sich als Jugendlicher einfach keinen Kopf. Und bei uns war es ja so, es ist ja auch manchmal Wagen rumgefahren, Peilwagen, da wissen wir nicht genau, waren sie jetzt wegen uns unterwegs. Es gab ja auch damals den Fall, dass das Fernsehen öfter gestört worden ist. Wir hatten ja bei uns eine Kaserne von Russen. Wenn die ihren Sprechfunk anmachten, da war das Fernsehbild tot. Und da ist natürlich auch manchmal der Störungswagen rumgefahren. Und da haben wir nur, wenn er im Blickfeld war, den Sender abgeschalten. Weil da sonst zwangsweise mit entdeckt wird. Es war ja so, wir haben ja nicht kontinuierlich immer zu derselben Zeit, sondern unterschiedlich. Das war ja der Trick. Wenn wir das immer zur gleichen Zeit gemacht hätten, dann wird man ja am Ende noch leichter entdeckt. Wurde auch nicht viel erzählt, denn sowas spricht sich dann schnell rum. Und wenn wir da beim verkehrten Leuten, die dann immer bei den Behörden gerannt wurden, hier, ich weiß was, da wäre das ganze Ding aufgeflogen. Das wollte man ja nicht riskieren. Entweder wir haben wir gesendet oder wir nicht, dass dort kein System drin ist, weil das wird ja dann schneller erkannt. Man muss ja immer damit rechnen, dass es einer rum erzählt und dass sie das spitz kriechen und so, weiß man ja alles nicht. Das ist ja immer das Risiko dabei. Dass es nicht erlebt war, das war uns schon klar, aber im Kopf haben wir uns da nicht drüber gemacht.
Das sagt Wolfgang Siebedon. Wolfgang Siebedon haben wir gerade hier gehört über auch seine Aktivitäten beim Sender Freies Paunsdorf mit drei anderen hat er im Piratenradio betrieben und das Ganze über einige Jahre lang unentdeckt auch. Das können Sie übrigens alles hören und sehen, denn die haben auch Dokumentationen über ihre eigenen Piratenradioaktivitäten produziert im Stadtmuseum Halle. Da gibt es nämlich seit letztem Wochenende eine Ausstellung. Unsichtbare Wellen heißt die und da geht es unter anderem um den DDR-Piratenfunk. Ja, die Versuche, etwas anderes im Radio hören zu können. Bei dem Sender Paunsdorf sah das so aus, dass sie nur maximal 2-3 Kilometer weit reichten. Die hatten einfach Interesse an der Radiobastelei, das hat er eben auch gesagt, Wolfgang Siebedon. Und man hat sich keinen Kopf gemacht über mögliche Konsequenzen. Wir waren eben schon in Leipzig-Paunsdorf im Jahre 1967. Da gab es eine Crew von 3, 4 Jugendlichen de facto, die über Jahre lang Piratenradio gemacht haben. Und wir gehen ein paar Jahre weiter und schauen nach Wittenberg. Lutherstadt Wittenberg, da gab es Volkmar Kruspich. Und auch der war nicht zufrieden mit dem, was er gehört hat. Nicht zufrieden mit dem, was er in der DDR am Radio bekommen hat, also einem Radio, das sich an den Interessen der Parteispitze der SED ausgerichtet hat. Auch ein Radio, was quasi Nährboden für einen ganz anderen Rundfunk geschaffen hat. Einen Rundfunk, wie ihn Volkmar Kruspich praktiziert hat, produziert hat. Der fragte sich nämlich, warum eigentlich kein Lied seiner Plattensammlung im Radio zu hören war. Und er wollte daran was ändern und nutzte einfach die Antenne auf dem Haus der Eltern und begann dann bis zu 30 Kilometer weit etwas andere Bands auf UKW erklingen zu lassen, Deep Purple zum Beispiel, Hard Rock und sowas. Das gefiel dann dem Freundeskreis und ging lange gut. Und genau das erzählt Volkmar Kruspich im Folgenden.
1973 war ich Gymnasiast, ja, damals hieß es ja erweiterte Oberschule, und war damals schon so mit dem Amateurfunk beschäftigt, ganz, ganz offiziell auch in dem Haus der jungen Pioniere mich mit Amateurfunktechnik auseinandergesetzt, was also ein tolles Hobby war. Und irgendwann kam natürlich dann auch mal so die Überlegung, ja, das Ganze ganz so auf der staatlichen Doktrin mit allen Genehmigungen und nur den Amateurfunk zu machen, das ist ja nur der halbe Reiz. Eigentlich müsste man doch einen kleinen Sender haben, wo man sich sein eigenes Rundfunk- oder Radioprogramm zusammenstellt. Und in dieser Zeit, in den 70er Jahren, das war die große Zeit der Hoffnung, das war die Zeit, als die Weltfestspiele in Berlin stattfanden, hatten wir alle gehofft, das wird eine ganz neue Zeit, die wird toll, die Zeit. Und ich erinnere mich noch an die Weltfestspiele selbst, dass man da in Berlin jeden Rasen betreten durfte, dass man Leute getroffen hat. Es war total international. Und diese Stimmung wollten wir eigentlich auch ein bisschen in die Provinz bringen. Ja? Also Lutherstadt Wittenberg ist ja eine Chemiearbeiterstadt gewesen mit vielen, vielen Tausenden Beschäftigten in der stinkenden Chemiebude. Und da wollten wir was Eigenes machen und die eigene Musik natürlich wiedergeben, die wir da gehört haben. Und das war eine Mischung aus den klassischen Dingen, Sachen, die alle gemocht haben, also die Beatles oder Stones, natürlich auch die etwas heißeren Sachen wie Yes, ja, oder King Crimson und so Dinge, die mir gut gefallen haben. Dann wurde der Gedanke geboren, da machen wir doch einen eigenen kleinen Radiosender. Das haben wir dann technisch auch umgesetzt, einen Sender gebaut, der hatte so 5 Watt Ausgangsleistung, ja, und eine große Antenne auf das Dach des Hauses meiner Eltern, 2x5 Meter Dipole gespannt, ganz unauffällig, keiner sieht was, keiner hört was. Und dann ja, haben wir das Ding zum Laufen gebracht, hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und die Praxis sah dann so aus, dass im Regelfall so nach der Schule, so zwischen 14 und 15 Uhr, dann der Sender angeworfen wurde. Also nur nicht jeden Tag, am Wochenende meistens nicht. Ja, also nur sozusagen, wenn Schule aus war, beim Musterjahr, da sind also alle Freunde, Bekannte, die sich sozusagen für dieses Genre der Musik und interessieren, die sind da jetzt in der Freizeit, in Anführungsstrichen, haben die Chance, da mal zuzuhören. Ja. Und gespeist wurde das von Tonkonserven, die wir hatten. Ich hatte damals das Glück, schon mehrere Tonbandgeräte besitzen zu dürfen. Eins war mal kaputt, die sind BG26, waren sehr störanfällig. Und dann hat man die Sendung quasi vorher zusammengestellt, auf Band so zusammengeschnitten, die Musikblocks zusammengeschnitten und dann das Ding angeworfen. Und wir konnten also eigentlich nichts live machen. Das heißt, es musste also alles irgendwie auf Tonband gebracht werden. Ja. Auch das Abmischen war ein gewisses Problem. Es gab, ich glaube, nicht mal eine Hinterbandkontrolle, das ging gar nicht. Ja. Man konnte nur Übergänge machen, indem man sozusagen einen Löschgenerator am Tonband angeworfen hat, um sozusagen die Voraufnahme zu dämpfen, ja, dass sie leiser ist. Ja. Ich habe dann angefangen, mir Mischpult zu bauen, ja, und so kleine Technik selber zusammenzubauen, dass man mischen kann. Ja. Wir haben die Sendung alle vorgebaut. Ja. Es gab hier auch unter uns auch so Schwerpunkte. Ja. Also ich zum Beispiel war mit meinem Freund Uwe großer Deep Purple-Fan. Also wenn von Deep Purple eine Platte rauskam, das musste irgendwie, müsste man die Platte ran. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir damals der engste Kreis von 5 Leute, dass wir uns alle Decknamen Anführungsstriche zugelegt haben. Hieß einer Kai, wir hatten uns also fiktive Vornamen zugelegt von denen, die da in dem Studio saßen und Musiksendungen gemacht haben. Auch völlig irre, ja. Eingebildet, das ist eine super Tarnung, ist natürlich Blödsinn, na ja, klar. Mir hat auch nicht alles gefallen, was die anderen da gemacht haben. Aber das war das Privileg von jedem von uns, zu sagen, okay, ich mache jetzt mal das, stell mal so zusammen, das wird so gesendet, ja, da stehe ich auch dahinter und nächste Woche macht der das mal, ja, also das hat auch ganz gut funktioniert. Wir hatten doch viele gemeinsame Schnittmengen, ja, es war jetzt nicht so divergierend. Und wenn das einer draußen gehört hat, hat gar nicht den Unterschied gemerkt, dass man A, B oder C gerade zusammengestellt hat. Mit relativ wenig Ansagen, die eigene Stimmidentifikation, ne? Da haben wir schon ein bisschen Angst gehabt, ja. Und den Nachbarn auch nicht ganz so leicht zu machen, dass sie herausfinden, wer eigentlich derjenige ist, der die Sendung produziert, aber die meisten haben es doch gewusst. Wir haben natürlich auch uns den Spaß gemacht, dann als Jungs mit dem klassischen Kofferradio dann auch mal auf die Walz zu gehen und dann den Mädels zu sagen, ich weiß ganz genau, dass jetzt Shit-Themen kommt. Und dann sagt er, niemals kommt, doch, weiß ich. Und dann kam auch Shit-Themen. Ja. Und ich persönlich hatte noch ein großes Glück in unserer Straße, wohnt am anderen Ende der Straße ein Fernsehmechanikermeister, Herr Stein. Und der hat mich eigentlich quasi wie seinen Sohn behandelt, ja. Und ich durfte mit jedem rundfunktechnischen Problem zu ihm kommen, ja. Und der hat dann nochmal schnell einen Lötkolben rausgeholt, was er da gemacht hat. Also Scheiße, hat das auseinandergebaut, dann wieder zusammen und so musst du das machen, ja. Und wenn ich irgendein Bauteil gebraucht habe, war das kein Problem. Von dem habe ich alles gekriegt, ja. Also ich habe da quasi Anführungsstrichen eine Art Lehre bei ihm gemacht, ja. Und das war ja auch toll, ne? Also was gibt es heute gar nicht mehr? So einen privaten Rundfunkmechanikermeister, der in seiner Werkstatt hier klein aus dieser Raum sitzt und der Fernseher repariert, heute wird es weggeschmissen, ja. Und das war auch toll. Rusty chains of prison moons are shattered by the sun. I walk a road, horizons change. Versuche, Reichweitentests zu machen, war natürlich auch klar. Das funktionierte dann so, dass also einer von meinen Freunden, war eine Truppe von 5 Jungs, alle hatten Mopeds, dann mit dem Kofferradio hinten drauf und losgefahren ist und immer, ja, wie weit kann man denn fahren, muss ich an einen höheren Punkt gehen, ist dann noch was zu verstehen, wie die Feldstärke passt das. Da hat man schon eine erstaunliche Reichweite, würde man sagen, 70 Kilometer, ja, wenn es gut war. Mich war klar, wir müssen in den höherfrequenten Bereich reingehen, müssen was FM-mäßiges machen, das muss toll klingen, ja. Denn wir haben uns ja freie UKW-Frequenzen gesucht, ja, also irgendwo auf dem 85 bis damals waren nur 100 oder 102 Megahertz, irgendwo da eine Stelle zu suchen, wo kein Träger ist von einem großen Rundfunksender, aber das ist ja keine Chance, ja. Muss man ja auch mit dem Frequenzwechsel machen. Dann wurde das dann konspirativ durchgegeben, auf welcher Frequenz das jetzt zu finden ist, ja. War ja nicht ganz so einfach. Es gab ja keine Handys wie heute, dass man da mal so eine SMS schicken kann, musste also alles weitergegeben werden. Und die Informationsbox war natürlich die erweiterte Oberschule, ja. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Ging viele Jahre gut oder Monate gut. Eines Tages hatten wir mal ein kleines Problem. Ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Wittenberg war ja auch Garnisonsstadt, ja, waren ja russische Streitkräfte und diese russischen Streitkräfte hatten einen Ausweichkurierflugplatz auf dem sogenannten Brückenkopf an der Elbe, eine Luftlinie von meinem Sender vielleicht 3 Kilometer. Können Sie sich vorstellen, was jetzt kommt. Dieser Sender war ja relativ primitiv aufgebaut, hatte, man spricht von Oberwellen, ja, also nicht genau nur die 95 Megahertz, sondern irgendwo hat er auch sonst wohin gestrahlt. Wir müssen irgendwo auf eine Frequenz gekommen sein, wo die ihren Sprechfunkverkehr da gemacht haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie das nicht ganz nett fanden, dass da plötzlich da mal Hardrock auftaucht, ja, auf dieser Frequenz und schickten also ihre Peilwagen los. Was ich gar nicht gemerkt habe, weil mein Sender lief und es war ein Sommer, ich weiß nicht, ob heute ein schöner warmer Sommertag und ich saß im Garten, habe mich da mit meinen Schularbeiten beschäftigt, wie man das macht, als ordentlicher Abiturient. Ja. Und ich musste aber das Tonband wechseln, das Band war zu Ende. Ich meine, die Sendung geht jetzt zu Ende, ich muss ein neues Band auflegen und bin also da in mein kleines Studio gegangen mit Blick zur Straße und dann sah ich 2 russische Peilwagen draußen vorbeifahren. Ja. Da brach natürlich Panik aus. Peilwagen vor der Haustür, das könnte ja mein Sender sein, den die suchen. Dann wurde ich wirklich panisch und habe überlegt, wie können die dich jetzt im Nahfeld erwischen? Das Problem ist beim Peilen immer das Nahfeld. Also aus der Ferne so ungefähr einkreisen, das Quadratkilometer so und so ist der mein Sender. Aber genau herauszufinden, wenn man vor Ort ist, ist schwierig. Und dann habe ich überlegt, das Einzige, was ich verraten kann, ist die Antenne auf dem Dach. Also ins Zimmer zurück und dann muss ich sagen, ich war auch Bezirksmeister im Sportschießen, ja, habe Luftgewehr gehabt und dann habe ich dann auf die Isolatoren der Antenne geschossen, damit die Antenne quasi zerreißt und runterfällt vom Dach. Habe gar nicht bedacht, die könnte ja auch zur Straßenseite fallen. Ja. Zum Glück ist aber zur Hofseite gefallen und die Antenne waren also weg, optisch zumindest. Und den Sender habe ich natürlich ausgeschalten, ne, und habe ihn also in der äußersten Ecke unseres Einfamilienhauses im Boden versteckt. Ja. Die Russen fuhren da 2-mal vorbei, aber sie haben es nicht geschafft, im Nahfeld mich da zu ertappen. Ja. Und ja, dann war natürlich zeitlang erstmal Sendepause, aber auf vielfältigen Wunsch von einigen Bekannten haben wir dann doch den zweiten Versuch gestartet, ein bisschen verbesserten Sender gemacht, mit ein bisschen mehr Leistung auch. Und da gab es dann solche kleinen Episoden, die dazu führten, dass auch mal ein Nachbar an die Fensterläden unseres Hauses klopfte. Wir haben uns einen Spaß gemacht. Wir sind dann also ein bisschen höher gegangen mit den Frequenzen und haben es geschafft, dem Sprecher der Tagesschau das Wort abzuschneiden und die 5 Megahertz Bandbreite zwischen Bild und Ton zu nutzen, haben quasi den Sprecher Sprecher sein lassen, haben aber den Ton weg in unsere Musik draufgelegt. Ne? Und das führte auch bei einigen Nachbarn zu keiner großen Begeisterung. Ja. Aber wir konnten natürlich feststellen, wer dann eigentlich die Westsender hört und sieht, weil nur derjenige sich bei uns beschwert hat. Ja. Wir haben eigentlich darüber nie gesprochen, dass es ein Gefahrenpotenzial hat. Eigentlich haben sich alle auf mich verlassen. Der wird das schon so clever einfädeln, dass nichts passiert. Ja. Sprich, Sendezeiten nicht zu lang. Ja, also auch mal zwischendurch weg, Frequenzwechsel machen. Ja, also solche Scherze, was natürlich vorher abgesprochen sein musste, ja, wenn du Frequenzwechsel machst. Und die haben also auch mir wirklich vertraut, wobei das wirklich eine Dummheit war, muss ich aus heutiger Sicht sagen. Ja, wie kann man denn auf einem Einfamilienhaus 2 Masten errichten, also Antennenmasten, der eine war 14 Meter hoch, der andere 8 Meter, ja, und dazwischen einen Dipol spannen, ne? Also ganz unauffällig, ne? Also der überhaupt nicht nach irgendwas Normalem aussah, ja, nur als alter Hochfrequenztechniker, die beste Antenne ist möglichst hoch, ne? Ja, klar. Und das musste sein. Und außerdem hatte ich einen extremen Ehrgeiz. Meine erste große Liebe, bis heute unvergessen, die wohnte Luftlinie, ich würde mal sagen, das sind 18, 19 Kilometer weg in Mühlanger, ja, von Wittenberg weg. Und ich wollte unbedingt, dass man das dort empfangen kann. Ist ja logisch, na klar, ja. Und dass sie meine Musik hört, ja, ganz klar. Und deswegen musste man was tun. Wenn sie sich das auf der Karte angucken würden, da ist Wittenberg, da ist Mühlanger, was ist dann da Mitte drin? Die Russenkaserne. Scheiße. Reichweite, es hat gepasst, ja. Das sind so Sachen gewesen, klar. Also, ja. Aber es wurde eigentlich, wir sind uns des Risikos, glaube ich, nicht bewusst gewesen. So ging das dann relativ lange gut. Unterbrochen wurde der Sendebetrieb durch meine Einberufung. Ich musste dann nach Halle zur Bereitschaftspolizei und habe mich dann also dem Dienst widmen müssen. Und danach, Studium, war es dann vorbei. Also diese, ich würde mal sagen, es war vielleicht ein Zeitraum von anderthalb, knapp zwei Jahren, ja, wo wir diesen Unsinn getrieben haben und uns gefreut haben über jeden, der uns irgendwo angesprochen hat, oh, ich habe heute das gehört, das war super und hat uns Spaß gemacht. Und wir konnten zum Glück allen Behörden ausweichen und die einzige schlimme Aktion war der Versuch der russischen Streitkräfte, den Sender zu finden, was sie nie geschafft haben, war ich ganz stolz drauf. The keeper of the city keys put shutters on the dream.